grüße alle ganz herzlich an diesem Samstagmorgen in unserer Konferenz unter dem Thema Die Bedeutung der Bibelübersetzung für Gemeinde und Mission. Heute Morgen wird Jens Döhling dazu sprechen. Lese ich uns den 17. Vers. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Ja, treuer Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben, dass wir die Bibel haben, das gedruckte Wort. Und wir danken dir, dass der Glaube aus dem Wort, aus der Predigt kommt, von dir. Und so loben und preisen wir dich. So möchte auch diese Morgenstunde dazu dienen, dass wir wieder neu gestärkt werden. Amen. Amen. Ja, wir setzen uns wieder und hören auch gleich auf die Botschaft.
Euch für die vielen ermutigenden Begegnungen in diesen Tagen. Das fand ich schön, das hat mir gut getan. Ihr habt heute Morgen ein Problem, ich habe einen Luxus. Meine Uhr ist gestern stehen geblieben und jetzt ist es egal, wie lange ich mache, es ist immer 10 vor 10. Also irgendjemand müsste mir dann mal ein auffälliges Zeichen geben. Ich bin heute Morgen ein bisschen fachfremd unterwegs, weil es um praktische Theologie geht. Das ist jetzt nicht so mein Gebiet, aber zum Hintergrund vielleicht mal, wie das hier auch zustande gekommen ist. Ein Teil meines Dienstes ist die Büroarbeit für ein Bibelübersetzungsprojekt für Sinti und Roma. Also wir haben eine ausgebildete Linguistin, die die Spracharbeit macht, und mich, der so das Drumherum versucht zu organisieren. Dadurch kriege ich vom Thema Bibelübersetzung natürlich schon immer mal was mit, aber ich bin da in unserer Arbeit nicht der Kompetenzträger, nur der, der das am Rande begleitet. Und dadurch ist es vielleicht auch zustande gekommen, dass ich wieder so ein komplexes Thema gewählt habe. Bei der Vorbereitung ist mir aufgefallen, wenn ich das an einer Bibelschule machen müsste, dann wären das Themen für zwei komplette Semester, Gemeinde und Mission. Heute muss die Zeit eines Vortrags reichen, um diese beiden Themen, die Bedeutung der Bibelübersetzung für die Gemeinde und für die Mission, auch zusammenzuhalten. Deswegen werden wir sehr grundsätzlich werden müssen. Ich hoffe, ich kriege es trotzdem ein bisschen praktisch hin. Ich möchte das gerne anhand von drei Thesen ein bisschen bedenken und ich spreche euch an dieser Stelle auch ausdrücklich eine Einladung aus. Denkt mit mir zusammen drüber nach, was ich euch hier versuche an Gedanken zu entwickeln. Das ist kein päpstliches Lehrschreiben, das ist nur das Nachdenken eines einfachen Menschen, das darauf angewiesen ist, dass andere mit ihm zusammendenken. Also ruhig mitmachen, weiterdenken, kritisch zurückfragen, mir auch weiterhelfen, herzliche Einladung. Meine erste These lautet: Gott will verstanden werden. Das halte ich für eine der grundsätzlichsten Aussagen, die man zum Thema Bibelübersetzung, zum Thema Bibelverständnis und auch zum Thema Bibelverkündigung treffen muss. Gott will verstanden werden. Wären Gott und Allah nicht ohnehin das Gegenteil voneinander, würde ich sagen, an dieser Stelle liegt ein gravierender Unterschied. Resul, bitte korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Aber im Islam gilt der Koran ausschließlich auf Arabisch. Das heißt, türkische Moslems haben ein Problem. Wenn sie den Koran verstehen wollen, müssen sie so gut Arabisch lernen, dass sie es können, weil der türkische Koran gilt nicht. Da geht es nicht darum, verstanden zu werden. Und um das auch nochmal deutlich zu sagen, bewegen uns ja in einer Zeit der neurolinguistischen Programmierung, wo man versucht, uns Islam als Frieden zu verkaufen. Das heißt es nicht, es heißt Unterwerfung. Das kann man an der Gebetshaltung erkennen. Und das kann man auch am Schriftverständnis im Islam erkennen. Du sollst Allah nicht verstehen, du sollst dich ihm unterwerfen. Gott, der lebendige Gott der Bibel, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, setzt alles daran, verstanden zu werden. An dieser Stelle, was zum Thema Hermeneutik, also Schriftverständnis, ich weiß nicht, ob euch das hier schon mal begegnet ist, ich vermute mal schon, dass sich im evangelikalen Bereich in vielen Ausbildungsstätten in den letzten Jahren ein Schriftverständnis breit gemacht hat, das behauptet, zum Charakter der Bibel würde ihre Gestalt der menschlichen Sprache Entscheidendes beitragen. Gottes Wort und Menschenwort kämen hier so zusammen, dass beide den Charakter der Bibel bestimmen. Wer da vom Fach ist, hat bestimmt schon mal den Begriff inkarnatorisches Schriftverständnis gehört. Man setzt das gleich mit den zwei Naturen Jesu Christi, ohne zu bedenken, dass es hier um etwas ganz anderes geht. Es geht hier nämlich um Offenbarung. Der Begriff Offenbarung bedeutet nichts anderes, als dass Gott verstanden werden will. Und meine vielleicht ein bisschen abfällige Bemerkung zu diesem Ansatz, Gottes Wort und Menschenwort, ist dann immer, wenn Gott zu uns in Hundegebell gesprochen hätte, hätte es uns nichts genützt, wir hätten es nicht verstehen können. Selbstverständlich verwendet er die menschliche Sprache, damit wir ihn verstehen können. Das trägt aber zum Charakter seines Wortes nichts bei. Der Charakter der Bibel besteht darin, dass Gott hier redet. Nicht darin, dass Menschen zu seinem Reden etwas beitrügen. Ich hatte Siegfried vorhin mal gefragt, ob da hinten Ausgaben der Chicago-Erklärung rumliegen. Er sagte, nein, das halte ich für einen schweren Fehler, Martin. Wenn ihr euch da mal umtun wolltet, Chicago-Erklärung kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Da haben sich eine ganze Reihe denkender Theologen zusammengesetzt und herausgearbeitet, dass die Bibel Gottes Wort ist und als solches auch verstanden werden muss und dass sie als solches ohne Irrtümer ist. Auch wenn sie historische, archäologische, biologische oder medizinische Aussagen macht, ohne Irrtum. Auch zum Verständnis des Wortes Gottes ist diese Grundeinstellung im Schriftverständnis, glaube ich, sehr entscheidend. Gott will verstanden werden. Wenn man von diesem Ansatz herkommt, braucht man auch nicht länger die historisch-kritische Methode zur Kenntnis zu nehmen, die ja genau aus der Gegenrichtung kommt, die die Bibel zum Menschenwort erklärt, in dem sich Göttliches vielleicht widerspiegelt. Das wird dem Charakter der Bibel nicht gerecht, ganz im Gegenteil. Gott will verstanden werden, deswegen offenbart er sich und er tut es so, dass wir die Möglichkeit haben, es zu verstehen. Deswegen menschliche Sprache. Wisst ihr, was der erste kirchengeschichtliche Skandal im Bereich Bibelübersetzung war? Das Neue Testament ist griechisch, es ist nicht hebräisch. Das ist deswegen so, weil zur Zeit des Neuen Testamentes die Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus, sein Evangelium und auch die Lehre, die dem nachfolgen muss, verstehen sollten, in einer griechischen Kultur lebten. Hier wird auch der weltweite Geltungsanspruch des Wortes Gottes hervorgehoben, dass Gott die Urkunde seines neuen Bundes in Griechisch schenkt und nicht mehr in Hebräisch, in dieser exklusiven Sprache seines alten Bundesvolkes. Das Pfingstereignis ist Zeugnis und Dokument von dieser Grundthese, Gott will verstanden werden. Es waren in Jerusalem Menschen aus aller Herren Länder und Gott schenkt, dass 12 Apostel Jesu Christi oder 11, um korrekt zu sein, zur damaligen Zeit, die Botschaft, die es von Jesus Christus zu vermitteln gibt, so sagen können, dass Besucher aus ungezählten Sprachen diese Botschaft hören und verstehen können. Das hat mit der charismatischen Version der Zungenrede nichts zu tun, das ist ja unverständliches Zeug. Hier geht es um klare Verkündigung des Wortes Gottes, die Gott hier geschenkt hat in den Sprachen der Menschen, die da waren. Gott will verstanden werden. Martin Luther hatte sich in seiner Zeit ja auch mit den Fragen nach einem Schriftverständnis auseinanderzusetzen. Die Lehre der katholischen Kirche war und ist auch bis heute, die Schrift ist dunkel. Und nur jemand, der auf eine magische Weise eine besondere Weihe erhalten hat, kann das Licht dieser Weihe in die Schrift hineintragen und sie so hell machen. Das ist einer der Zwecke der Priesterweihe. Martin Luther sagt dazu, das Gegenteil ist der Fall, die Schrift ist nicht dunkel, sie ist hell. Denn sie enthält das Licht der Welt. Jesus Christus ist Mitte und Licht der Schrift. Da, wo sie uns dunkel erscheint, da besteht die Aufgabe darin, das Licht Jesu Christi zu nehmen und es auf diese Stellen zu werfen. Und da, wo uns diese Stellen dann doch nicht hell werden, da besteht die Aufgabe darin, grüßend den Hut zu ziehen als vor Gottes Wort und weiterzugehen zu den Stellen, die hell sind. Etwas flapsiger hat man Luthers Position dann mal auf den Punkt gebracht, wenn mein Kopf und die Bibel zusammen donnern und es klingt hohl, dann liegt das nicht an dem Buch. Gott will verstanden werden. Hier haben wir eine These mit zwei Mittelpunkten, wenn ich das mal so sagen darf. Gott und verstanden werden. Und damit zum Thema Bibelübersetzung. Was ich mit diesen zwei Mittelpunkten meine, kann ich vielleicht ein bisschen karikieren. Man kann hier auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Auf der einen Seite fällt die nicht revidierte Elberfelder Übersetzung vom Pferd. Auf der anderen Seite fällt zum Beispiel die Hoffnung für alle vom Pferd. Die nicht revidierte Elberfelder Übersetzung ist im Prinzip ein griechischer Text, der in deutschen Worten aufgeschrieben worden ist. Näher an das originale Textdokument dem Wortlaut nach kommt man, glaube ich, nicht heran, aber es versteht kein Mensch. Es ist ein griechischer Text, nur die Worte sind deutsch. Bei der Hoffnung für alle ist es dann so, man kann die von vorne bis hinten durchlesen und hat sie sofort komplett verstanden, aber es ist nicht das Wort Gottes, was man verstanden hat. Das sind die zwei Seiten, auf denen man vom Pferd fallen kann. Und das sind auch zwei Lager im Übersetzungsbereich. Die einen, die danach streben, so dicht wie möglich am geschriebenen originalen Text zu bleiben. Die tun das manchmal unter Preisgabe der Verständlichkeit. Die anderen, die nach Verständlichkeit um jeden Preis ringen, die tun das manchmal auf Kosten der Offenbarung dessen, was in Gottes Wort wirklich geschrieben steht. Beide Methoden haben aber an sich durchaus auch ihre Vorteile, wenn sie auch ihre Nachteile haben. Ich sagte das gerade schon, wer sehr am originalen Text bleibt, tut das um den Preis der Verständlichkeit. Aber er ist dann nicht darauf angewiesen, als Interpret, Übersetzung hat ja immer ein bisschen mit Interpretation und immer ein bisschen mit theologischem Verständnis zu tun. Er ist dann nicht darauf angewiesen, als Interpret die Sachen verstanden zu haben, das überlässt er dem Leser. Das andere Prinzip nennt man dynamisch äquivalent. Das ist zurzeit das, was zum Beispiel im Bereich der Wycliffe-Bibelübersetzer stark favorisiert wird. Da geht man davon aus, der Text als solcher ist immer ein Produkt der Kultur, aus der er kommt, ganz egal, welchen Charakter er hat, also auch Gottes Wort ist letztlich als aufgeschriebenes Gottes Wort ein Produkt der Kultur, aus der es kommt. Und wenn man will, dass die Zielkultur, also die Menschen, für die man übersetzt, verstehen, was Gott hier zu sagen hat, dann muss man den Inhalt dieses Textes so exakt wie irgend möglich erfassen und muss ihn in der Zielsprache zu einem neuen Text ausformulieren. Tja, das ist der klassische Punkt bei diesen Übersetzungsfragen ist dann immer, wie erkläre ich einem Eskimo, was der gute Hirte der Schafe ist. Etwas neutestamentlicher auch gesprochen, gerade der gute Hirte der Schafe ist etwas, womit Jesus eine Wahrheit vermittelt. Und um diese Wahrheit vermitteln zu können, nimmt er eine Begriffswelt, in der die Menschen zu Hause waren. Hirten, Schafe, wie man damit umgeht, das kannten die alles. Dieser Begriffswelt konnte er sich bedienen, um den Menschen das zu predigen, was er ihnen zu predigen hatte. An dieser Stelle ist an Vorteilen manches zu erkennen. Der Vorteil ist, man ringt darum, was Gott wirklich zu sagen hat. Und dann ringt man darum, es verständlich in eine andere Sprache rüberzukriegen. Der Nachteil ist, die Leser dieser anderen Sprache sind auf das Verständnis des Übersetzers angewiesen. Sie stehen und fallen damit, wie genau der Übersetzer Gottes Wort verstehen konnte und wie sorgfältig er gearbeitet hat. Ich würde jetzt hier nicht sagen, dass ich einem dieser beiden Ansätze jetzt den Vorzug gebe. Ich wollte nur Vorteile und Nachteile mal aufzeigen. Und damit wollte ich auch aufzeigen, dass wir uns hier in einem Spannungsfeld bewegen, dessen Spannung wir zusammenhalten müssen. Gott will verstanden werden. Es muss Gottes Wort sein, aber es soll eben auch verstanden werden. Die eine Seite duldet nicht zum Vorzug der anderen irgendwelche Kompromisse. Wahrscheinlich muss man einen Weg suchen, um das gleich zu halten, damit diese Grundthese durchgehalten werden kann. Gott will verstanden werden. Das bedeutet Offenbarung. Offenbarung ist eben nicht wieder irgendetwas verbergen mit einem anderen Zweck. Offenbarung ist aber auch nicht irgendetwas hineininterpretieren, was so nicht gedacht war. Bibelübersetzer sind, also Jakobus sagt mal, Lehrer haben doppelte Sorgfalt anzulegen, weil sie auch doppelt gerichtet werden. Für Bibelübersetzer gilt das wahrscheinlich exponentiell. Die haben zehnfach aufzupassen, weil sie auch zehnfach gerichtet werden. Und sie müssen diesen Spannungsbogen durchhalten. Gott will verstanden werden. Meine zweite These dazu wäre, die Übersetzung bestimmt die Lehre. Auch das gilt für Gemeinde und Mission. Ist jemandem von euch bekannt, woher der Begriff Hokuspokus kommt? Bitte? So ist es. Hokuspokus ist das, was der des Lateinischen unkundige Bauer zur Zeit Luthers bei der Eucharistiefeier verstanden hat. Der Priester, also Priesterberufung lief auch jetzt so Landpriester, das waren nicht die Großen an den Domen oder so, aber hier so ein hergelaufener Feldwald- und Wiesenpriester. Das war in den Dörfern meistens ein Bauer, dem es so gut ging, dass er nicht die ganze Zeit auf den Feldern verbringen musste, dass er Zeit hatte, die Rituale der Kirche durchzuführen. Der wurde dann dazu bestimmt mit Weihe. Der konnte natürlich auch kein Latein. Und der hat sich das irgendwo abgeguckt, bei irgendeinem Priester in der Stadt. Man muss sich das dann so vorstellen, der Priester steht mit seinem Gesicht zum Altar, ohne Siegfried und seine technischen Anlagen. Und die Gläubigen, die kein Latein können, stehen alle hinter ihm. Und dann brabbelt der da vorne, hoc est corpus meus, dies ist mein Leib. Und dann geht das im Prinzip wie bei der stillen Post. Wenn der Letzte überhaupt noch irgendwas versteht, dann versteht der Hokus Pokus. Und letztlich wird das dem Charakter der katholischen Eucharistiefeier ja auch nicht ganz ungerecht. Es ist wirklich Hokus Pokus, wenn da Brot und Wein sich angeblich wandeln und wenn das mir, ich weiß nicht genau, wer es war, Ignatius von Lyon oder so, der sagte, das Abendmahl ist ein Arzneimittel zur Auferstehung. Also das fängt im Jahr 120 an mit diesen Irrlehren. Hier bestimmt Bibelübersetzung die Lehre. Dieser Priester konnte ja nichts dafür, der hat ja nie Latein gelernt. Der hat das einfach nachgebrabbelt, was man ihm vorgebrabbelt hatte. Und das kommt dann dabei raus. Das war einer der Gründe, weshalb Luther sich auf der Wartburg hingesetzt hat und gesagt hat, wir brauchen unter der Maßgabe, Gott will verstanden werden, etwas Vernünftiges, Solides, was wir den Gemeinden, den Christen und ihren Dienern in die Hand geben können und sagen können, hier steht's geschrieben, das ist das, was Gott gesagt hat, das ist die Lehre Jesu Christi, die in seiner Kirche gelten soll, die in seiner Kirche gepredigt werden soll. Das ist die Lehre, die Christen und Gemeinden zu unterscheiden hilft, dass das Evangelium mit Hokuspokus nichts zu tun hat, sondern mit dem Kreuz von Golgatha. Und mit dieser Maßgabe sind zum Beispiel Hilfen zum Bibelverständnis entstanden. Luther hat das 1529 bei einer Inspektionstour, ich glaube durch Sachsen, festgestellt, wie die Missstände in der Gemeinde waren, dass die nichts verstanden hatten von dem, was sie da tun, weder von ihren Ritualen noch von deren Inhalten. Und dann hat er sich zu Hause hingesetzt und den großen Katechismus geschrieben. Der richtet sich an die Pfarrer seiner Zeit, damit die überhaupt erstmal wissen, was sie eigentlich lehren sollen. Mit der Bibelübersetzung hat er es aber im Prinzip genauso gemacht. Die Leute sollten schwarz auf weiß nachprüfen können, was Gott ihnen zu sagen hat, was das Evangelium ist, was Gott in ihr Leben hineinzusprechen hat. Und die Leute sollten in der Lage sein, wie Manfred, du warst es, glaube ich, wie Beröa in der Schrift zu forschen, ob es sich also verhielte. Hier wird ja auch Kirchenkritik etabliert von der Basis aus. Bibellesende Gemeindebasis sagt zur Verkündigung ja auch, Moment mal, das steht da so nicht, das steht da so und so. Dafür muss Gott verstanden werden, dafür muss im Bereich der Übersetzung seiner Offenbarung sorgfältig gearbeitet werden, damit das klar ist, damit die Grundlage feststeht. Lehre der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, da geht's lang und da geht's nicht lang. Etwas anderes, gerade beim Bereich der Bibelübersetzung, worum Martin Luther gerungen hat auf der Wartburg, waren seine Begriffe. Ich hatte das mit dem Glauben am Dienstag schon erklärt. Die Frage ist, die sich ihm auch gestellt hat, wie bekomme ich zentrale Inhalte aus einer Fremdsprache so in die deutsche Sprache hinein, dass die Menschen den Inhalt dieses Begriffs wirklich erfassen können. Wir haben das griechische Charis. Das ist zunächst mal einfach ein griechisches Wort, das ihr, seitdem ihr habt mal Griechisch gelernt, genauso wenig verstehen könnt wie die Menschen zur Zeit Luthers. Die lateinische Sprache übersetzt Charis mit Gratia, ohne dabei zu bedenken, dass Gratia vom Begriff her schon in einer ganz bestimmten Weise festlegt, in einer Weise, die biblisch eher oder vom Griechischen her eher Doxa, der Herrlichkeit, entsprechen würde. Luther hatte jetzt Charis aus dem Griechischen und Gratia aus dem Lateinischen und fragte sich, wie kriege ich das ins Deutsche, damit meine Leute wissen, was Jesus hier zu sagen hat. Luther hat sich durch seine Bibelübersetzung den Beinamen Volk aufs Maulschauer erworben, denn das ist es, was er gemacht hat, so ist er vorgegangen. Und dann nahm er für die Bedeutung des griechischen Charis einen Rechtsakt des europäischen Mittelalters, den eigentlich jeder noch kannte. Dieser Rechtsakt bestand darin, dass ein verurteilter Verbrecher vor dem Thron des jeweiligen Landesherrn, zum Beispiel des Kaisers, unten vor den Stufen des Thrones zu knien hatte mit gesenktem Kopf. Was er zu erwarten hatte, war das Richtschwert des Kaisers. Was aber stattdessen kommt, ist, der Kaiser steht auf von seinem Thron, geht die Stufen des Thrones hinunter bis zum verurteilten Verbrecher, nimmt diesen Verbrecher bei seiner rechten Hand und stellt ihn auf die Füße, legt ihm die Finger unters Kinn und hebt das Kinn hoch, bis Kaiser und Verbrecher sich in die Augen gucken können. Und dann sagten die sogenannten Umstände, das waren die Leute, die um den Thron rumstanden, der Kaiser hat sich ihm genahet. Luther sagte, das ist doch das, was Philipper 2 beschreibt. Das ist doch der Christus-Hymnus. Und das ist die Kernbedeutung des griechischen Charis. Deswegen übersetze ich dieses Wort mit Gnade. Klammer auf, wenn man daraus jetzt, wie die Hoffnung für alle es tut, erbarmende Liebe macht, dann hat man zwar an dieser Stelle nichts hingeschrieben, was nicht auch biblisch wäre, aber man hat etwas hingeschrieben, was mit dem Begriff Charis überhaupt nichts zu tun hat. Der ganze Aspekt des verurteilten Verbrechers, der ganze Aspekt des Wegtuns von Schuld und des Wiederaufrichtens, der ist weg, wenn aus Gnade erbarmende Liebe wird. Die erbarmende Liebe Jesu Christi gibt es natürlich, aber man sollte hier wirklich aufpassen wie ein Schießhund, dass man da nicht Begriffe miteinander vertauscht und Bedeutungen flexibel werden und so flexibel werden, dass sie irgendwann in der Bedeutungslosigkeit enden. Die Übersetzung gibt die Lehre vor. Das gilt ja für die Mission auch. Es gibt in den Sprachen dieser Welt, in die noch übersetzt werden muss, manchmal Anknüpfungen, von denen man nicht dachte, dass man sie jemals finden könnte. Wycliffe hat da auch schon Bücher zu veröffentlicht, wie man damit umgeht, was eine Kultur, die den Begriff Vertrauen so zum Beispiel nicht kennt, die dann aber ein Handeln kennt, das Vertrauen zum Ausdruck bringt. Es gab eine Übersetzung, das muss irgendwo in Westafrika gewesen sein, da haben die Übersetzer lange um Vertrauen gerungen und irgendwann hörten sie dann, wie zwei Frauen miteinander sprachen und die eine erzählte das, was ihr jemand anders versprochen hätte und sagte dann, ich bin aber nicht hineingegangen. Denken wir als Deutsche, ja, es war ja auch keine Tür, es war ja eine Unterhaltung, also wo hättest du hineingehen sollen? Und es stellte sich raus, die Formulierung, ich bin nicht hineingegangen oder ich bin hineingegangen, das ist in dieser Kultur die Formulierung für Vertrauen und auch für sich anvertrauen. So muss danach gesucht werden, was es wirklich bedeutet, unter der Maßgabe Gott will verstanden werden. Es gibt in Südostasien eine Kultur, in die übersetzt wird, die haben den Brauch, im Wald Kautschukbäume anzuzapfen. Und dann gibt es bestimmte Areale, die bestimmten Familien gehören und es gibt freie Areale, die man dadurch erwirbt, dass man ein Band um den Baum schlingt, ein sogenanntes Tup. Und dann wissen alle anderen anhand dieses Bandes, wer Anspruch auf diesen Baum erhebt, wem der also jetzt gehört und gehen nicht mehr dran. Da haben die Übersetzer lange für eine Formulierung gesucht, für den Gedanken, Jesus hat dich für sich geheiligt. Völlig abstrakte Sprachebene, kommt kein Mensch hin, der in einer konkreten Kultur lebt. Und irgendwann haben die gesehen, das ist doch keine Zeitbaum, was macht denn der da mit dem Band? Und dann haben die gefragt, was bedeutet das? Und die anderen Leute im Dorf haben gesagt, der hat sein Zeichen um diesen Baum gelegt, es ist jetzt seiner und von uns geht da keiner mehr dran. Und damit war für den Gedanken, Jesus hat dich geheiligt, die Formulierung gefunden, Jesus hat sein Tup um dich herumgelegt. So fast tastet dich keiner mehr an, auch der Satan nicht. Das stammt jetzt schon aus dem Bereich der Kontextualisierung. Ich habe zwei harmlose Beispiele gewählt. Ich vermute, ihr seid auch auf dem Laufenden darüber, dass vor einigen Jahren unter Beteiligung einiger Leute von Wycliffe USA in der Türkei eine Bibel erschienen ist, in der der Begriff Sohn Gottes verändert wurde in Repräsentant Gottes. Ich kann das auch mal so von intern sagen, als das rauskam, und danke auch für die wachsamen Leute, als das rauskam, hat das bei Wycliffe schon einen ordentlichen Aufschrei verursacht und eine relativ weitgehende Untersuchung. Die Organisation Wycliffe USA hat diese Leute auch gefeuert. Das ist eine Art von Kontextualisierung, die in überhaupt gar keiner Weise hingenommen werden darf. Biblische Begriffe in einer Zielkultur formulieren und finden, ja, Gott will verstanden werden. Biblische Begriffe verändern, dass sie den Hörern aus dieser Zielkultur in den Kram passen, unter gar keinen Umständen. An dieser Stelle geht Klarheit definitiv vor Hörbarkeit. Der Versuch ist vielleicht gar nicht mal so unehrenhaft, dass man Moslems nicht gleich mit der Gottessohnschaft Jesu Christi kommen will. Aber man opfert auf diesem Altar die Wahrheit des Wortes Gottes, die Wahrheit des Evangeliums, und man braucht dann letztlich als Missionar auch gar nicht mehr loszuziehen, weil man hat überhaupt nichts mehr, was man denen sagen könnte. Einen Repräsentanten Gottes haben die Moslems auch, der heißt Mohammed. Der Unterschied ist ja, dass wir den Sohn Gottes haben. Das muss auch so bleiben, selbst da, wo es der Zielkultur völlig unerträglich ist. Und biblische Begriffe müssen in ihrer Klarheit Bestand haben, auch unter dem Aspekt, das Kreuz Jesu Christi ist ein Ärgernis. Deswegen auch dieses, was die da in Willow Creek machen, räumen das Kreuz weg und die Besucher strömen. Ja, Besucher hast du da viele, du kriegst nur keinen bekehrten Christen, wenn du das Kreuz wegtust. Wenn du rein hörerorientiert arbeitest, dann kriegst du von der Wahrheit ja nichts mehr rüber. Denn nach der Wahrheit jucken ihnen nicht die Ohren, im Gegenteil. Die Wahrheit können sie nicht ertragen, aber sie müssen sie trotzdem hören. So ist Bibelübersetzung in Gemeinde und Mission unabdingbar für die Lehre und deswegen ist hier enorme Sorgfalt geboten. Kontextualisierung ja, aber in den gebotenen Grenzen, und diese Grenzen gebietet Gottes Wort, und Gottes Wort gebietet diese Grenzen hoheitlich, nicht auf Verhandlungsbasis. Bibelübersetzung gehört zum Missionsbefehl. Meine dritte These: Der Missionsbefehl ist Übersetzungsbefehl. Schwester Luise Sator vom Mutterhaus Hebron hat unsere Arbeit für die deutschen Sinti im Jahr 1993 übernommen und organisiert und auch professionalisiert mit einem Ehepaar von Wycliffe. Und als sie den Sinti, denen sie so gerne das Evangelium bringen wollte, endlich Evangelium in Romanes bringen konnte, geschah etwas, was wir für völlig naiv halten, was für die Sinti aber ein Schlüssel war. Vorher hieß es, das ist die Religion der Gatsche, das geht uns überhaupt nichts an. Wir haben unsere eigene Religion. Und dann kam Schwester Luise mit gedruckten Bibeltexten in Romanes. Und auf einmal sagten die, wie? Gott spricht Romanes. Und auf einmal war ein völlig anderes Autoritätsverhältnis hergestellt. Das sind ja keine unreligiösen Menschen. Sie hatten nur eine andere Religion. Und jetzt kommt jemand, der ihnen deutlich macht, Gott hat auch ihnen was zu sagen. Und als ihnen das deutlich war, sagten dann die Sinti auf einmal so, dann müssen wir Gott jetzt wohl mal zuhören. Wenn der Romanes spricht, dann spricht er ja auch mit uns. Dann hat er uns was zu sagen. Und wir als Menschen sind gehalten zu hören, was er uns zu sagen hat. Gott spricht Romanes. Das war der Schlüssel für unsere Übersetzungsarbeit. Das war auch, als wir den Jesusfilm synchronisiert haben, 2000, der Schlüssel für die Zusammenarbeit mit den Sinti-Familien, mit denen wir bis heute in Verbindung stehen. Die haben dann da mitgemacht und haben den verschiedenen Personen in dieser Verfilmung des Lukas-Evangeliums ihre Stimme verliehen. Und als die da so richtig im Geschehen drin waren, und zwar in der Sprache, in der sie leben, und feststellten, dieses Lukas-Evangelium wendet der lebendige Gott ihnen auf Romanes zu, in der Sprache, in der sie leben. Dieses Evangelium muss also mit ihrem Leben etwas zu tun haben und es muss ihr Leben meinen, waren die völlig anders dabei. Sie haben völlig anders aufgenommen und sie haben sich dem auch völlig anders unterstellt. Eine unserer treuesten muttersprachlichen Übersetzerinnen sagt immer, sie hätte ja früher auch die Bibel in Deutsch gelesen. Seit sie jetzt die ersten Ausgaben in Romanes hätte, würde sie endlich verstehen, was Jesus ihr zu sagen hat. Sie vergleicht das dann mit Essen. Sie sagt, die deutsche Bibel wäre gekocht ohne Salz. Hier gab es in den Anfängen dieses Problem auch. Armin und Ursula Peter haben das Romanes von einem lieben alten Sinti-Bruder aus Köln gelernt, der auch als Verkündiger unterwegs war, der sich aber schlicht geweigert hat, Begriffe oder Sachverhalte der Bibel so auszuformulieren, dass Sinti sie verstehen können. Es gibt im Romanes kein Wort für Bund und Emil wollte, es gibt kein Wort dafür, wir nehmen Bundo. Also deutsches Wort, Romanes Endung hinten dran, fertig. Und unsere Übersetzer haben dann immer gesagt, das ist keine Übersetzung, das ist eine Verballhornung der deutschen Bibel. An Verständnis erreichen wir gar nichts damit, weil weder das Wort Bund noch das Wort Bundo irgendeinem Sinto irgendetwas sagt. Wir müssen sehen, was es bedeutet und müssen das hinschreiben. Also hier sind wir wieder bei dem Punkt, nicht revidierte Elberfelder, wollte Emil gerne. Gott will verstanden werden. Das haben unsere Übersetzer versucht. Und es gilt die Regel, Texte gehen nur dann raus, wenn die auch von Exegeten und Sprachwissenschaftlern unabhängig dann nochmal auf Herz und Nieren geprüft sind, damit dieser Spannungsbogen, den ich vorhin skizziert habe, damit der gehalten werden kann. Gott will verstanden werden. Uwe Martin Schmidt ist euch ja noch sattsam bekannt. Der erzählte mir mal, als ich, das war 95, als ich ihn besucht habe in der Slowakei, den Roma, die hier wohnen, bräuchte er mit einer ungarischen oder slowakischen Bibel überhaupt gar nicht zu kommen. Würden ihm um die Ohren hauen. Damals galt in der Slowakei die Regel, ich weiß nicht, ob die heute noch gilt, wenn ein Slowake einen Rom mit dem Auto anfährt, dann steigt er aus und guckt, ob er einen Schaden am Auto hat. Und wenn nicht, fährt er weiter. Wenn man in einem Land lebt, in dem auf diese Weise mit einem umgegangen wird, nimmt man kein Gotteswort in der Sprache dieses Landes. Man braucht die persönliche Zuwendung des lebendigen Gottes zu einem selber. Missionsbefehl ist Übersetzungsbefehl. Angelika Marsch von Wycliffe erzählte das aus ihrer Zeit bei den Quechua in Peru. 400 oder 500 Jahre spanische Unterdrückung und die Bibel aber nur in Spanisch. Wie soll man damit Quechua-Indianer erreichen? Und was da für eine unbändige Freude und für ein haltloses Streben hin zu diesem Wort Gottes ausgebrochen ist, als sie die ersten Texte in Quechua vorlegen konnten. Da gibt es diesen lebendigen Gott, der sich uns zuwendet, der uns etwas zu sagen hat, der eine Nachricht für uns hat. Die wussten bis dahin, es gibt einen Vater Gott, das wussten sie von den Spaniern, aber wenn die Spanier sich nach diesem Gott benennen, dann, nein danke, mir ist schon schlecht. Und es gibt in der alten Religion der Quechua den Vater Berg. Das mag mit Vulkan zu tun haben oder auch mit der Unwirtlichkeit des Geländes. Und dieser Vater Berg ist böse. Und dieser Vater Berg versucht, Menschen zu töten. Zur Mission gehörte es, den Quechua diesen Aberglauben zu nehmen, aber etwas nehmen kann man nur, wenn man es durch etwas Besseres ersetzt. Dieses, in Anführungsstrichen, Bessere war das Evangelium von Jesus Christus. Jetzt sollten die das aber auch verstehen können. Da mussten ja Mächte durchbrochen werden. Es musste Aberglauben beseitigt werden und es mussten hohe Hürden beseitigt werden, die angebliche Christen aufgeschüttet hatten. Also gab es keine andere Möglichkeit, als Gottes Wort zu nehmen und es in die Sprache und in die Lebenswelt der Quechua hinein zu übersetzen. Das war eine 180-Grad-Wende für dieses Volk. Nicht nur die geistliche Freiheit, die zuallererst Erweckung, weil es statt eines fremden, unzugänglichen Gottes und eines bösen, zerstörerischen Gottes auf einmal Jesus Christus und seinen Vater gibt. Auf einmal auch die Erkenntnis, wir sind in den Augen des höchsten Gottes wertvolle Menschen. Er wendet sich uns zu, nicht wie bei den Spaniern. Wir dürfen uns angenommen wissen von ihm, wir dürfen uns wertgeschätzt wissen von ihm. Hier findet Rückgratbildung statt, persönlich, seelsorglich, aber auch gesellschaftlich. Und ein anderes Ergebnis neben der Erweckung war, dass die Quechua-Stämme wieder gewachsen sind. Weil der lebendige Gott ihnen deutlich machen durfte, ich habe dich je und je geliebt, weil der lebendige Gott ihnen deutlich machen durfte, auch dich habe ich geschaffen, weil ich Lust zu dir hatte und ich will, dass du zu mir zurückkommst und dass du in der Kindschaft zu mir lebst. So wurde die Freude am Evangelium ein Aufbruch dieser Stämme. Und das gibt es aus vielen Bereichen der Welt zu erzählen. Wichtig ist, Gott will verstanden werden. Deswegen muss der Missionsbefehl verstanden werden als Übersetzungsbefehl. Und deswegen muss, wenn man diesem Übersetzungsbefehl folgt, natürlich für Gemeinde und Mission auch eine hohe Sorgfaltspflicht, ein akribischer Einsatz gelten und immer und unbedingt in jedem Schritt die Verantwortung vor dem Herrn dieses Wortes, vor seiner Offenbarung und davor, dass er auf sein Wort das Siegel prägt, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Gott will verstanden werden. Die Übersetzung gibt die Lehre vor, der Missionsbefehl ist ein Übersetzungsbefehl. Vielleicht mal bis hierhin, herzliche Einladung zum Weiterdenken, auch mit mir zusammen, ich bete noch. Lieber Herr Jesus Christus, wir stehen vor deiner Autorität, wir stehen vor deiner ganzen Wahrheit mit Dank dafür, dass du sie uns zugewendet hast. Du wolltest, dass wir dich erfassen, ergreifen können. Deswegen hast du dich uns offenbart, dich uns vorgestellt, dich uns verständlich gemacht. Wir danken dir von Herzen dafür, dass du alle Barrieren eingerissen hast, den Vorhang im Tempel, die Sprachbarrieren und auch die Lehrbarrieren, die Menschen aufgeschüttet hatten, um Menschen von dir zu trennen. Du bist ein souveräner Herrscher, du bist ein gnädiger Heiland und du bist als solcher in unser Leben getreten. Dafür danken wir dir herzlich, Herr. Und nun bitten wir dich darum, dass du nicht aufhörst, dich zu offenbaren, dass wir dich verstehen, dass du in unserem Leben auf dem Thron sitzt, dein Regiment ausübst in der Sorgfalt des Umgangs mit deinem Wort, dass du unsere Herzen füllst mit deiner Liebe, deinem Befehl nachzukommen, anderen so von dir zu sagen, dass sie dich erkennen können. Nimm bitte unsere Ohnmacht an und schließ sie in deine Allmacht ein. Amen.